neue Woche, neues Glück. Gissi hat mir das jetzt schon vorgegeben. Wir sind wieder bei Paulsen von meinem orangen Kühlschrank in meiner Küche. Mit mir ist Gissi.
Hallo.
Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Wir beantworten heute wieder eine Frage aus einer Community. Mhm. Und auch ihr könnt Fragen einsenden, über die wir hier sprechen, unter anderem an bypaulsen@mitvergnuegen.com per E-Mail. Oder ihr schickt eine Sprachnachricht an mitvergnuegen-podcast bei Instagram. Und wir starten auch diese Folge mit einer Bauernregel von dir selbst.
Ja, es tut richtig gut, nach einem stressigen Tag abends einfach mal zu heulen.
Ja, damals hast du das in einem Reel zu über Kinderbücher veröffentlicht. Mhm. Aber ich finde das generell eigentlich ganz spannend. Wann hast du das letzte Mal geweint?
Und ich wollte gerade schon wieder auf den Tisch auf.
Kleiner Sidefact, wir haben hier sehr viel Störgeräusche auf dem Ton.
Weil eine sehr gestikulierende Frau bin und mich einfach nicht zusammenreißen kann. Ich habe genau darüber nachgedacht und das war für mich so ein bisschen so ein Indikator, wann habe ich das letzte Mal geheult, weil ich irgendwie überfordert war, frustriert war oder weil mir alles zu viel war. Und das ist lange her, Gissi.
Echt?
Und ich bin darüber echt froh. Ich hatte eine ganz heftige Zeit, da habe ich fast jeden Abend geheult.
Aber es tut ja auch gut.
Es tut auch gut, aber da war das Heulen eher immer wiederkehrend und dann ist es nicht gut. Weißt du, es war etwas fast jeden Tag. Und manchmal tut das richtig gut. Also, um Gefühle zu kanalisieren. Aber momentan, ich kann mich nicht... Ah doch, Weihnachten. Klassiker. Ja, Weihnachten habe ich gemeint. Aber aus Rührung. Aber
okay, zwar, also ja, ein schönes
aus einem guten Grund. Aus einem traurigen Grund, nach der Geburt des letzten Kindes. Ist ja alles immer ein bisschen wild nach einer Geburt. Und da sind die ersten 3 Monate immer extrem wild. Und da weine ich häufiger mal. Die Hormone sind alle down. Du bist nicht mehr schwanger. Das ist, ich liebe es ja, schwanger zu sein. Und da habe ich das letzte Mal geweint. Aber es ist lange her. Und du?
Oh, ich habe viel geweint die letzte Zeit. Ich bin aber auch jemand, ich weine sehr zyklusbedingt. Also auch
voll.
Da weine ich gerne mal.
Merkst du deinen Zyklus? Richtig?
Oh, ja.
Oh Gott, ich auch.
Und da musst du aber nicht weinen. Also ich habe so die Woche davor, weine ich.
Oh ja.
Ich bin jetzt nicht mal gerade in der Zyklusphase, aber ich habe gestern eine ganz krasse Doku geguckt in der ARD-Mediathek. Mhm. Tödlicher Himalaya.
Mhm. Und irgendwelche Bagaluten, die da
hochsteigen.
Warum machen die das denn?
Ich verstehe das immer nicht.
Ja, ich bin an alle Bergsteiger, Freundinnen und Freunde. Wieso? Also, wieso macht man so eine heftige Bergwanderung, heftige Überführung? Ich weiß es nicht. Bitte erklärt mir dieses Gefühl, weil ich möchte das tatsächlich, oder du kannst es mir vielleicht auch erklären, weil du bist ja auch eine Bergfreundin, oder nicht?
Ja, ich gehe schon sehr, sehr gerne wandern, also natürlich nicht in diesem Extrem. Also das war jetzt ein Duo, die besteigen 8000er wie am Fließband in Speed, so ohne Pause.
Ja, hör das doch mal an.
So 10, 15 Stunden und dann hoch, runter und
okay.
Du denkst dir nur so, allein der Körper muss das ja irgendwie schaffen.
Ja,
also ich glaube, für die ist es irgendwie der maximale Ausdruck von Freiheit. Also ich glaube, die wären eingesperrt, würden sie nicht da hochkommen und
okay.
Ja, aber ich fand es auf jeden Fall, also es ist, ich finde, die Doku kann man sich wirklich gut anschauen. Es ist aber schon auch harte Kost, weil da stirbt nicht nur eine Person und die machen weiter. Und das finde ich schon, also die meinten auch, das muss jeder für sich entscheiden, ob man dann weitermacht, ob man diesen Gipfel noch erklimmen will oder nicht. Und es ist auch ein ganz spannender Umgang mit dem Tod, weil die haben ihr Leben diesen Bergen so krass gewidmet, dass die einfach davor auch in den Camps sprechen, wenn du verunglückst, willst du überhaupt geborgen werden? Und die meisten sagen dann nein, sie wollen dann am Berg bleiben. Und das ist irgendwie, also ich fand es beeindruckend. Ich finde das auch einfach beeindruckend, was das für eine sportliche Leistung ist. Aber ich fand es schon auch auf der anderen Seite heftig, wie, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man dem Berg so, untertan klingt jetzt so krass,
doch,
aber
das
dass
ist
man
es
dem
aber,
Berg
also,
so untertan ist, dass man
da
sich,
vergibt,
obwohl
ne?
da Menschen gerade aus deiner Gruppe irgendwie ihr Leben gelassen haben, weitermacht. Also das ist
also
ja so
er hört sich ja gerade so ein bisschen so an, als ob da alle schon wissen, hier können alle sterben. Also es ist ja nicht so, dass es ein plötzlicher Tod ist, sondern es war tatsächlich anscheinend ein erwartbarer Tod. Also sind die ja anscheinend da auch alle ein bisschen hingegangen, so, ja, wenn einer stirbt, laufen wir trotzdem weiter. Also die waren ja vielleicht vorher in der Kommunikation schon klar oder war es nicht so klar?
Also ich glaube, wenn du diese Berge besteigst, dann hast du diese Gefahr immer. Mhm. Also, und das ist ja schon so, die sind erfahrene Bergsteiger, die haben ein Team dabei, die checken das Wetter. Also ich glaube, so ganz erwartbar ist es dann am Ende doch nicht, weil die ja schon irgendwie, die checken die Lawinen,
aber die wissen schon, das Risiko ist da.
Immer.
Ja, und okay, also sind die schon ein bisschen vorbereitet, sowas könnte passieren?
Ich denke ja. Also musst du ja, wenn du so ein, also das Lawinengefahr ist ja quasi omnipräsent, so. Und es sind auch meistens dann Lawinen gewesen.
Oh Gott. Kennst du dieses absolute Hype um diesen Pinguin von Werner Herzog?
Nein. Was der Bauer nicht kennt, ziehen wir heute vor. Und zwar, was wir nicht kennen.
Warte mal. Das haut mich jetzt um.
Ein Pinguin?
Das ist ein Internetphänomen gewesen. Okay. Weil das war eine Dokumentation von Werner Herzog. Und da ging es um einen Pinguin, der aus der Kolonie sich entschieden hat, nicht zur Kolonie zurückzukehren, sondern in die 70 Kilometer weiter entfernten Berge, in den sicheren Tod. Und das ist gerade bei den Männern in den Social Media, wie dieses auch, diese absolute Freiheit. Und darunter sind so Kommentare unter diesem Pinguin-Video immer so, er ist zwar gestorben, aber er hat gelebt. Weißt du so, also so, kann ich das vielleicht nachvollziehen, was du meinst mit dem, ich kann das nachvollziehen wegen einem Pinguin. Kann ich das nachvollziehen, was du meinst? Aber da wird halt drunter kommentiert, so, er hat gelebt, er macht, was er will, er ist frei, obwohl er weiß, dass er sterben wird. Da kann ich das vielleicht nachvollziehen. Deswegen. Aber es fällt mir, würde mir.
Das ist eigentlich eine gute Analogie. Es ist am Ende dasselbe. So. Also der Berg hat irgendeine Anziehungskraft, die ist so viel größer, und dieses Freiheitsgefühl und alles, was man damit verbindet.
Und wegen diesem Pinguin von Werner Herzog waren wohl so, das ist die Motivation pur für Männer, weißt du, so nochmal richtig zu pumpen. spannend, Bergfreunde. Ich freue mich, Freundinnen, ich freue mich sehr.
Aber da habe ich auf jeden Fall das letzte Mal geweint. Das war gestern Abend.
Achso, ja. Also, ich kann sowas ja auch nicht gucken. Ich kann sowas ja auch nicht gucken.
Aber ich habe auch ein bisschen geweint, weil es auch so ist, eine wahre Begebenheit. Weil ich es auch so, ich kann das auch sportlich so nachvollziehen, dass man da irgendwie so einen Antrieb kriegt. Also ich finde das schon, ja. Gibt es denn Situationen, in denen du Tränen zurückhältst?
Ja. Ich müsste mich jetzt nur für eine Minute in Gedankenströme begeben, die mich ständig begleiten. Und es ist immer Angst um meine Familie und um meine Kinder. Und wenn ich mich da eine Minute, eine Millisekunde zu tief in diese Angst begebe, weine ich sofort. Und nach der Geburt, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, nach der Geburt meines dritten Kindes, da ging es mir ja so extrem schlecht. Und da hat mich ja der TikTok-Algorithmus ja so tief gezogen in dieses Einzelschicksale, Krankheiten, Tod. Da habe ich zum Beispiel immer geweint. Und das war ja nicht gut. Das war so eine allumhüllende Angst, die mich da umgeben hat. Also wenn ich mich da zu doll hineinbegebe, dann könnte ich hier auf der Stelle weinen. Mhm. Und vor Rührung auch viel, vor Liebe. Kennst du das? Mhm. Also wenn man so wirklich irgendwie vor meine Liebe zu meinen Eltern zum Beispiel, Gott, ich muss ein Video sehen, dann ist es irgendwie so, wie schmerzhaft das ist, deine Eltern altern zu sehen. Da könnte ich sofort anfangen zu heulen. Also das ist so.
Aber hältst du das dann zurück oder lässt du es raus?
Das kommt drauf an. Wenn meine Kinder mit im Raum sind, muss ich das zurückhalten. Also das ist wirklich, wenn Kinder das sehen, wie Eltern weinen, nicht, dass sie, natürlich können sie das mal sehen. Natürlich haben meine Kinder das auch schon gesehen. Aber das ist eine chemische Überladung für deren Nervensystem. Warum weint Mama gerade? Was ist hier los? Weißt du, Mama darf eigentlich nicht weinen. So. Das ist schon ganz schön heftig für Kids, das zu sehen.
Aber ist es nicht manchmal dann vielleicht auch ganz gut, wenn sie es dann mal sehen, weil es irgendwie so sowas ist, man darf weinen. Also die müssen ja auch irgendwie.
Na klar, das haben die auch gesehen, und ich erkläre dann auch, Mama weint jetzt das und deswegen ist, ne, so. Aber es ist schon, da hängt es auch so, wie viel kann man Kindern zumuten? Ich kann ja nicht sagen, Mama weint, weil ich Angst habe, euch zu verlieren. Das kann ich ja nicht machen. Also ich kann ja nicht meine Angst auf meine Kinder zu übertragen. Ne? Also das ist so ein bisschen, da muss man schon ein bisschen eine fine lining haben, weil auf alle Fälle wegen Rührung, auf alle Fälle, ich freue mich so, Mama weint, weil ich so freue, weil ich mich freue, dass ihr da seid oder so. Aber da muss man schon, also finde ich zumindest, mache ich das mit meinen Kids so, die ja natürlich haben die das schon gesehen, aber nicht immer. Also ich könnte immer weinen, auch mal vor Rührung tatsächlich.
Und wie begleitest du das Weinen deiner Kinder?
Das kommt drauf an. Also es gibt natürlich auch Wein, das so, da weißt du so, wo, na, jetzt ist gut, ne? Aber es gibt natürlich ganz anderes Wein. Also das kann ich gar nicht so allgemein sagen, weil jedes Kind hat eine andere Tonalität des Weins, weißt du? Und ich denke, das manchmal, wenn ich so Lämmer und Schafe, ne? Die bölken ja die in einer Tour, ne? Ein Schaf reagiert sofort extrem, wenn sich die Tonalität beim Lamm ändert. Also so ein bisschen so, weißt du, so die Reaktion hängt immer davon ab, wie der Ton ist von dem Wein. Es gibt einen Wein, da merkst du sofort, okay, hier ist kein Spaß mehr, hier ist jetzt richtig doll. Oder du merkst halt, das ist so ein Wein, okay, das lässt sich schnell lösen oder so. Aber natürlich dürfen die weinen, na ganz klar.
Und ist es auch so, dass die sich dann so gegenseitig hochschaukeln im Wein? Ja,
also hast du noch nie so einen Kanon von 4 Kindern? 5, Entschuldigung, ich habe 5. Von 5 Kindern gehört, wenn die alle und alle nochmal, da hast du alle Oktaven hast du da mitgenommen. Das ist ganz schön heftig.
Musst du da manchmal auch lachen?
Ja. Oh ja, und wie häufig. Manchmal, Martin, meine Mutter hat das ja auch mal gesagt. Meine Mutter hat ja gesagt, es hat immer einer geweint. Und darüber musste ich so lachen, weil genauso ist es bei uns auch. Es weint immer einer. Also es weint immer einer, egal wo wir sind. Dann ist es der hat ein anderes Bedürfnis. Es ist der, also es weint immer einer. Und wir lachen wirklich manchmal auch, wenn wir im Auto sitzen, ne, und alle sind angeschnallt und das Eis ist runtergefallen bei dem einen zum Beispiel und es wird kalt. Der andere weint, weil das Eis alle ist. Und der andere weint einfach so. Dann sitzen wir auch und müssen manchmal lachen. Und dann machen wir auch mal so, weißt du, weil man dann einfach verrückt wird. So. Doch, wir lachen da schon manchmal.
Das hat fast was Komödiantisches.
Ja, ist es auch. Ist es auch. Ja. Manchmal ist das die einzige Rettung.
Ja. Ja, es ist jetzt ein harter Cut, aber ich habe eine Frage aus der Community mitgebracht, und zwar von Tim.
Ach, Tim! Ein Bagalot? Oh, ich freue mich. Na, Tim, was hast du zu sagen?
Begegnest du dem Vorwurf, eine Dreadwife zu sein? Wie gehst du damit um? Wie stehst du generell zu dieser Bewegung? Also viele Fragen. Tim hat viele Fragen.
Tim?
Ist aber auch hartes Thema.
Ja, ich musste ganz doll lachen. Letztes Jahr im Mai hatte ich meine erste Dreadwife-Allegation. Da hatte ich mein erstes YouTube-Video, was mich da mit Mara Smith und Ballerina Farm verglichen hat. Und war dann so, ja, und welche Frau mir da immer in Gedanken kommt, ist Biohof Paulsen als Dreadwife. Und ich war so, weißt du was, fein. Ne? Also, Dreadwife.
Vielleicht erstmal eine ganz kurze Einwandung, was es überhaupt ist, falls irgendjemand zuhört, der nicht weiß, was es ist. Also es ist so eine Bewegung, dass Frauen wieder in klassischen Rollenbildern denken. Also Hausfrau, Mutter, zu Hause nichts zu sagen haben eigentlich. Mhm. Also da, finde ich, fängt eigentlich schon an, dass man so reinkommt und sich denkt, nein, Annemarie passt da nicht rein. und so nicht mehr arbeiten gehen, Karriere hinten anstellen und alles dafür tun, dass die Familie im Fokus steht.
Meine Gefühle zur Dreadwife sind sehr, sehr ambivalent. Erstens, wenn du da nach deinen ersten Kriterien, die du genannt hast, wäre ich eine Dreadwife. Ich bin zu Hause, ich habe viele Kinder, ich kümmere mich hauptsächlich nur um die Kinder, ich koche und backe immer. Und ich erlebe das und das macht mich so wütend. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso. Sehe ich manchmal Frauen, auch in Social Media, die dann so einen Kuchen gebacken haben und sich sofort degradieren und sagen, oh, guck mal, jetzt bin ich eine Dreadwife. Ne, weil die einmal einen Kuchen gebacken haben und sich packen sich selber. Und ich verstehe es nicht. Also ich lese das, heute mache ich auf Dreadwife und machen so.
Also sie ironisch.
Ironisch. Okay. Also ich möchte das kurz, um das so zu erklären. Ironisch, weil sie gerade backen und kochen, denken sie, sie machen gerade etwas, was sie sind unterjocht oder so. Weißt du, was ich meine? Und Dreadwife ist für mich auch jemand, eine Frau, ich versuche das, weil mich hört sich das gerade so schwer an, Kritik an Frauen zu machen. Weißt du, ich versuche das jetzt wirklich eine rückwärtsgewandte Frauenbild vermittelt, was Frauen wenig Rechten zuspricht, das ist für mich eine Trapwife. Für mich ist keine Trapwife, die gerne backt, die gerne kocht, die gerne sich gerne um die Kinder kümmert, die gerne zu Hause ist. Das ist für mich keine Trapwife. Für mich ist eine Trapwife, die sich selber an ihren Rechten einschränken möchte und damit okay ist, dass sie keine finanzielle Übersicht hat über ihre Sachen, dass sie okay ist, wenn der Mann alles entscheidet. Das ist für mich. Und es ist nicht die Eigenschaften, die sie macht, sondern eher die Werte, die sie vertritt. Und deswegen verschwimmt da was. Und das ist für mich das größte Problem. Weil ich finde persönlich, eine Frau, die dann sagt, ich backe total gerne. Hm. Und dann sagt sie, ich mache einen auf Trapwife. Lass es doch weg. Lass es doch weg. Hm. Degradier dich doch nicht selber. Du vertrittst nicht die Werte einer Trapwife. Ganz sicher nicht. Dann sag es auch nicht. Verbinde Kochen und Backen nicht mehr mit Trapwife. Nein. Du versorgst deine Familie und wahrscheinlich arbeitest du noch und hast so unglaublich viel zu tun, aber trotzdem bist du eine selbstbestimmte, freie Frau. Und Trapwives, die verfolgen eine ganz andere, rückwärts gewandte Ansicht, die wirklich definitiv Frauenrechte einschränken soll. Und da werde ich richtig wütend. Also muss ich wirklich sagen, wenn ich das sehe, wenn eine Frau, wo ich denke, nein, sei rückgradig, nie im Leben vertrete ich das. Aber ich backe gerne, ich koche gerne, ich passe auf meine Kinder auf. Trotzdem würde ich alles dafür geben, dass ich meine Frauenrechte nicht verliere. Und das ist für mich das Riesenproblem in dieser Trapwife-Sache, weil da so viel in einen Pott geworfen wird. Mhm. Oder wie empfindest du das denn? Ich möchte jetzt deine Meinung wissen, weil wir sind so vorgeprägt, ne, so vorgeprägt von Social Media und sehen Frauen, die gerne kochen und backen und verbinden das auf einmal mit, dass die keine Frauenrechte mehr haben. Also das ist so ein ganz wildes Potpourri.
Also ich glaube, wichtig ist halt dieser Punkt da gleich, also bei Trapwives gibt es halt wenig Gleichberechtigung meiner Meinung nach. Also ich glaube, das ist so der Punkt, wo es dann aufhört.
Genau, die geben ihre Rechte ab.
Genau, es ist dann so ein bisschen so das Moderne, wir haben uns erkämpft, dass wir das selbst entscheiden können. Und das meinst du, glaube ich, auch mit diesem, ich koche und ich backe und es macht mir Spaß und ich entscheide das freiwillig. Dann finde ich, hat das auch nicht so viel mit Trapwives zu tun.
Also kannst du dich auch freiwillig entscheiden, dass dein Mann alles entscheidet. Weißt du, was ich meine? Also da kommt schon wieder so eine Verschwimmung mit dazu. Weißt du, kannst dich auch freiwillig entscheiden. Auch für mich ist es okay, wenn ich kein eigenes Konto habe. Habe ich ja freiwillig entschieden.
Und dann würdest du sagen, ist es keine Trapwife oder ist es trotzdem eine?
Und da fängt es ja an, dass es so schwierig wird. Weißt du? Da fängt es ja an, dass es muss eine klare Distanzierung eigentlich geben. So, ich backe und koche und das muss kein Labeling kriegen, sondern ich mache das.
Ja.
Dass ich mich freiwillig dazu entscheide, die Finanzen nicht in den Griff zu kriegen und dass es mir eigentlich okay ist, dass mein Mann alles für mich entscheidet, kann man auch so benennen, wie es ist. Das ist schon heftig. So, also bist du denn wirklich gleichberechtigt? Das könnte man dann schon hinterfragen, finde ich. Oder weißt du, weil dann teilt man sich auf.
Mhm.
Ich mach den Part. Und der andere macht den Part. Aber ich sorge selber nicht für meine Rechte oder für meine Entscheidungen.
Aber das heißt, du würdest ja dann quasi Gleichberechtigung mit Geld gleichsetzen.
Nein, irgendwie. Ich meinte damit auch, dass der Mann da der Entscheidungsträger für alles ist. Außer fürs Kochen und Backen.
Was ja
und
eigentlich
das ist so wild bei Trapwife, dass das da so alles immer mit diesem Kochen und Backen so, das nervt mich total.
Und das ist aber irgendwie auch spannend, weil gerade die großen Trapwives, die man auf Social Media sieht, die prägen ja dieses Bild von Hausfrau, Mutter, der Mann geht arbeiten, ich bin zu Hause. Mhm. Aber eigentlich haben die ja alle ein sehr großes Business.
Ja, natürlich, ja klar.
Also das ist ja irgendwie auch schon, irgendwie ist es schwer
greifbar. Die verkaufen eine Ästhetik, absolut, das ist eine Trapwife-Ästhetik. Das ist ja auch dieses, man macht sich das zu Hause heimelig. Ich kann mich dafür vielleicht auch gar nicht befreien. Vielleicht wirkt es nach außen hin auch so, weil ich bin die Frau, die hier drin ist und zu Hause kocht und immer bei den Kindern ist. Wirf es mir vor, verstehe ich sogar. Aber das ist ja die Ästhetik dahinter. Das andere ist ja wirklich die Trapwife zu sein. Und es gibt Accounts, vielleicht hast du die auch schon mal gesehen, die nennen sich ja wirklich Miss Trapwife und so. Und die dann wirklich so sagen, ich will nur für meinen Mann da sein. Ich will nur meinen Mann serven. Ich will den nur dienen. Und also schon so eine rückwärtsgewandte Obrigkeit dienen und dann sagen, ja, mein Mann ist der Mann, ist der Familienführer, ist der Dings und der bringt mich in Sicherheit und ich sorge dann im Nachhinein dafür. Wer sich dafür entscheidet, um Gottes Willen, ne? Ich finde es nur schwierig, dass die Begriffe durcheinander gebracht werden. Also nur weil jemand gerne kocht und backt, ist er keine Trap-Wife. Mhm. Ne? Aber es kann natürlich jemand eine Trap-Wife sein, auch wenn er nicht kocht und backt. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, da müsste eine klare Grenze gezogen werden.
Ich finde das aber spannend, dass du das so siehst, weil ich habe das gar nicht unbedingt so wahrgenommen, dass das nur Kochen und Backen ist. Also sobald jemand kocht und backt, also ich folge sehr viel Koch- und Back-Accounts. Und ja, da habe ich aber gar nicht diese Verknüpfung,
dass ja, aber, das jetzt Trap-Wife sind. Weil die ihre Kinder nicht ins Spiel bringen. Die anderen Koch- und Back-Accounts. Ja. Die bringen natürlich ihre Kinder nicht mit ins Spiel. Und bei den anderen, bei diesen sehr berühmten, sind immer Kinder mit dabei. Und das und immer dieses extremer. Nuclear Family ist immer ein Mann, der da irgendwie einmal das Snack probiert und dann am Ende das isst, weißt du, der dann praktisch der Richter ist von dem Gericht, sag ich mal so, und die Kinder links und rechts immer mit rumlaufen. Oder diese eine Nara Smith macht das ja ganz extrem immer, Lucky hat Hunger auf das. Mhm. Also das, du hast hier schon Rhetorik und andere. Ich folge auch ganz vielen Back- und Koch-Accounts, die alle niemals irgendwas sagen, ich mache das jetzt hier für meinen Mann, sondern die einfach sagen, ich koche jetzt und backe jetzt. Und genauso soll es sein. Aber die bringen halt diese Ästhetik der Familie mit rein. Und das
und
dann
die machen es extremer.
Ja,
die
genau.
Fangen ja irgendwie an, wenn sie Pasta machen, dass sie einen Mozzarella erstmal selber herstellen.
Ja, ja, aber das ist schon fast ein Joke. So, ne? Und was voll schön ist.
Ich weiß nicht, ob das ein Joke ist. Ich glaube, vielleicht kannst du das als Mehrfachmama und auch nochmal, wie viel Zeit kann man wirklich haben, um das zu tun?
Ja, fällt mir ja unterschiedlich, fällt mir jetzt ja schwer. Weißt du, was ich meine? Man könnte bei Nara Smith ja auch sagen, in der Zeit, in der sie kocht und backt, passt ihr Mann auf die Kinder auf. Weißt du, was ich meine? Das ist gar nicht mal so einfach, dieses ganze Thema. Ne? Hm. Wie war deine Frage? Habe ich das vergessen?
Wie realistisch diese Accounts sind, die wirklich
überhaupt
alles
nicht.
Vom,
überhaupt nicht.
Von
also nicht in der Ästhetik. Also nicht mit einem Designerkleid und irgendwie immer hübsch dahergemacht. Dass es realistisch ist, dass es da draußen Menschen gibt, die krasse Sachen wuppen mit Kindern und Familie und der Master of Management sind überall, da glaube ich ganz fest dran. Das weiß ich sogar auch, dass es solche Menschen gibt, die alles. Nein, meine Mutter zum Beispiel auch. Honig selber gemacht, Seifen selber gemacht, gestrickt. Ich weiß, dass es solche Frauen gibt. Aber der Kern dieses Ganzen ist ja wirklich auch diese wunderschöne Frau, die da dann noch steht dazu. Und dieser dominante Mann, der dann, wie gesagt, immer mal ins Bild kommt und mal probiert. Und immer, weißt du so, also der aber eigentlich immer eine Hardwork ist. Weißt du so, also es ist ja immer so ein bisschen, mir fallen ja da jetzt drei so Accounts auf, wo der Mann wirklich immer dieses mit dem Cowboy-Hut. Oder,
ja,
weißt du,
sofort
ja,
an den
genau.
Gedacht.
Also weißt du, wo dieses klassische, der Mann ist stark und der Versorger der Familie und die Frau ist halt die Heimliche und die macht das halt nett. Woran man gegen ja gar nichts sagen kann. Aber es ist halt, wie gesagt, wenn man da alles abgibt, abtritt, das wirkt halt irgendwie komisch. Aber es ist halt eine Trap-White-Aesthetic. Die Aesthetic, das ist halt das, was viele lieben. Ich finde, guck mir das auch gerne an. Aber dann auf einmal wurde das politisch. Auf einmal wurde das sehr. Und zu Recht. Und zu Recht wurde es auch politisch, weil es natürlich irgendwas verkörpert. Vorbilder auf einmal für junge Mädchen sind, wo die denken: Ach ja, ich würde auch so gerne nur zu Hause bleiben. Wenn sie das wollen. Fair, ne? So. Ja. Aber nicht, dass Männer das dann auch nur noch wollen.
Ja, ich habe da letztens einen Beitrag zugehört, auch über die sogenannte Feminitätskrise, so hieß das. Das ist so dieses, wieso das überhaupt gerade so ein Aufwind so groß wird nochmal. Weil Frauen gerade so sehr, sehr viel Druck spüren. Mhm. Sie müssen schön sein, sie müssen Karriere machen und Mutter sein. Und das ist vielen zu viel. Und deswegen besinnt man sich wieder ein bisschen so zurück. Das ist eine Theorie, wieso diese Trap-Wives gerade so hochkommen. Und das ist halt total gefährlich, weil wir ja gerade auch irgendwie in einer
Zeit
leben.
Weißt du, was
auch
total gefährlich ist? Dass ganz viele junge Männer jetzt in so konservativen Institutionen mit eintreten
sagen.
Und das immer mehr fordern. Das ist das Gefährliche. Die Frauen scheiß mal kurz, ne, da drauf, sondern mal den Blick von den Männern, weil die fordern das so extrem. Das gibt ja immer wieder neue Schlagzeilen darüber, wie die Männer da immer konservativere Werte verfolgen und immer mehr dieses Rollenbild wieder haben wollen. Und
auch
das
in der Politik.
Auch in der Politik.
Extrem.
Und das ist ja gerade wirklich ein riesen Ding, weißt du so. Und wir Frauen, Gissi, mein Mann und ich, wir haben gerade gestern auch wieder über Trap-Wives gesprochen. Gerade gestern, weil mich das Thema total beschäftigt und mich das total aufwühlt. Und es ist egal. Es ist für uns Frauen egal, was wir machen. Es ist egal, ob wir zu Hause sind und backen, wir sind eine Trap-Wife. Es ist egal, wenn wir arbeiten gehen und lassen die Kinder fremdbetreuen, dann sind wir irgendwie eine schlechte Mutter. Es ist im Grunde genommen scheißegal. Man kann nichts richtig machen. Und das ist fühlst du das manchmal auch? Also ich als Mutter fühle das manchmal so extrem. Ja. Und das ist so, so eine Scheiße. Und ich bin es so leid, darüber zu reden, was wir Frauen alles machen müssen. Ich habe da keinen Bock mehr zu. Ich will, dass die Männer mal erzählen, was sie mal anders machen sollen. Weißt du, ich habe da wirklich überhaupt gar keinen Bock mehr zu. Ich möchte gerne mal Männer hören, die irgendwie sagen, wie sie irgendwie, was für Probleme sie haben oder wie sie das ändern wollen, wie sie sich unterdrückt fühlen von Frauen. Das haben die nämlich nicht. Und das, es nervt mich so. Und diese, ich könnte jetzt ganz, ganz wütend werden. Ja? Ich muss mich kurz ein bisschen runterbringen. Oh Gott, ich muss mich kurz ein bisschen runterbringen. Weil für mich ist dieses Thema Mann und Frau in den letzten 2 Jahren so extrem geworden. Es ist ein Battleground von Martin und mir. Wird es immer sein. Und es fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich bin fast pessimistisch dem gegenüber. Weil wir Frauen kämpfen dafür, dass Männer Privilegien abgeben. Werden sie nicht. Ich glaube da nicht dran. Und das klingt so pessimistisch, Gissi, ne? Aber wir sehen es jetzt schon. Ich bin tatsächlich gerade in diesem Modus, wir müssen dafür kämpfen, zu erhalten, was wir haben. Ich habe Angst davor, Frauenrechte, dass die eingeschränkt werden. Und das klingt, ich will jetzt nicht mal kämpfen dafür, dass wir mehr haben, sondern gerade einfach nur so, nimmt uns das nicht weg, was wir gerade haben. Und das, ich weiß nicht, wie du das siehst. Das würde mich auch gleich wirklich brennend interessieren. Aber es geht nur einher, wenn Männer was abgeben und du siehst, was passiert. Die werden immer konservativer. Dreht sich auf einmal in eine ganz andere Richtung. Ich hab feministische Literatur aus den 70er, 80er Jahren gelesen, vor 50 Jahren. Und die ergreift mich so. Und das ist 50 Jahre her. Und das ergreift mich so sehr, weil es so brandaktuell ist. Und das ist 50 Jahre her.
Also ich finde es erstmal total schade, dass wir aufhören, mehr für Rechte zu kämpfen.
Ich wollte damit nicht aufhören.
Man so das Gefühl hat, ja, genau, ist es wichtiger, erstmal zu erhalten. Weil wir sind ja noch lange nicht gleichberechtigt. Deswegen müssen wir ja eigentlich noch weiter kämpfen.
Vor allen Dingen auch die Männer.
Definitiv.
Ohne die geht's nicht. Und das, ja. Weißt du was, wie die Scheiße sich das schon anfühlt wieder? Das auch zu sagen, weißt du, das auch so zu sagen als Frau, ohne die Männer geht's nicht.
Naja, sie sind nun mal da.
Aber
grundsätzlich, also es gab ja jetzt irgendwie viele Jahre, wo es irgendwie schon mal, wo man das Gefühl hatte, Dinge werden besser und wir kommen irgendwo hin und vielleicht wurde jetzt irgendwie eine Grenze erreicht und jetzt schlägt das Pendel halt wieder zurück. Und das ist irgendwie so, so super gefährlich, weil man nicht weiß, wo sich's einpendeln wird und wo man es aufhält. Mhm. Und aktuell ist es vielleicht eher Mitte rechts, weil es einfach mit voller Wucht zurückschlägt. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass das ein Battleground ist zwischen Martin und dir. Was meinst du damit? Seid ihr da am Diskutieren oder euch uneinig?
Oh mein Gott. Weißt du, du merkst ja schon, wie on fire ich bin bei dem Thema, ne? Und für mich ist es, das wird mich immer begleiten, das wird meine Töchter begleiten. Und ich weiß, dass meine Töchter was anderes erleben werden als meine Söhne. Und alleine dieser Gedanke fuckt mich ab. Es fuckt mich ab und es nervt mich tierisch. Und Martin hat natürlich eine andere Perspektive da drauf und das verstehe ich ja auch. Aber ich glaube, da brauche ich Sisterhood. Weißt du, da brauche ich ein bisschen Sisterhood. Ich habe eine Freundin und wenn wir loslegen, ne, er sagt immer, na, hast du wieder mit ihr telefoniert, weißt du so. Da bin ich dann einfach wieder on fire. Aber ich glaube, es sind einfach Themen, die man, diese ganze Diskussion ist so schwierig, weil da kreuzt sich das wieder. Man muss viele Dinge erlebt haben, um dafür auch zu kämpfen, weißt du? Ich habe in meinem Leben sexuelle Belästigung erlebt. Jetzt nicht so in dem Maße, dass ich vergewaltigt worden bin oder noch viel schlimmere Dinge. Ne? Aber ich wurde auch einfach angefasst. Man hat mich geküsst, ohne dass ich das irgendwie zu... übergriffige Dinge. Martin noch nie. Und ich glaube, hast du das sowas schon mal erlebt?
Ja.
Weißt du, wenn ich zum Beispiel mit meinen Brüdern darüber rede oder so. Weißt du was? Mein bester Freund, der kam und der sagte, er hat sich zu mir gesetzt und hat mir was gesagt. Annemarie, ich verstehe jetzt ein bisschen, wie Frauen sich fühlen. Er war einfach in der Bar und er war da mit seinem Kumpel und ein Mann kam auf ihn zu und hat ihn angeballert. Und er hat gesagt, ich will nicht, hey, ne, alles cool, wir sind, ne, aber ich bin hier, ne, nee. Und er hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Und er war dann gleich schon so, boah, den hätte ich am liebsten, ne, eine verpasst, so, ne. Ja, können wir ja nicht machen. Wie sollen wir einem Mann eine verpassen oder was?
Das ist ein falsches Machtverhältnis leider.
Ja, genau. Ja. Und dann hat er gesagt, boah, hat er zum ersten Mal so gedacht. Aber er hat es erlebt.
Hm. Ja, das ist ja oft die
Gefahr.
Aber
auch vom Mann, ne? Also, nur mal so. Aber nicht nur, dass es nur nicht ausgeschlossen, dass natürlich Männer das auch von Frauen erleben. Das will ich jetzt gerade nicht leugnen.
Es sind nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann.
Aber genau, das Thema ist ein extremer Battleground bei Martin und mir. Wird es auch mal bleiben, da bin ich mir ganz sicher.
Alright.
Ja, ich bin ganz aufgewühlt jetzt. Bin ich aber auch immer, wenn ich mit Martin diskutiere, bin ich immer ganz aufgewühlt. Da komme ich gar nicht mehr zur Ruhe.
Ja, was machst du dagegen jetzt?
Wütend sein.
Und das ist auch mal in Ordnung. Es braucht auch manchmal Wut, um Dinge anzugehen und für Veränderung. Lass mal es gut sein für die Woche.
Ich bin jetzt weine ich gleich.
Ja, da haben wir wieder den Bogen zum Anfang. Danke.
Ja, ich freue mich über jeglichen Gedankengang dazu.
Ja.
Von der Community. Weil ich persönlich lerne bei meinem Instagram-Kanal, über meinen Kanal immer ganz viele Perspektiven kennen. Ich freue mich über viele Perspektiven hier aus der Community.
Ja.
Weil ich glaube, da haben eine Menge was zu sagen. Ja. Genau. Absolut.
Nur nicht leise werden.
Genau. Absolut.
Tschüss.
Tschüss.
Bei Paulsen ist ein Format von Mitvergnügen. Host Annemarie Paulsen. Co-Host bin ich, Gissi Winkler. Technische Betreuung, Schnitt und Mix, Alexander Stößlein. Außerdem an diesem Projekt beteiligt Amelie Kern, Lisa Golinski und Julia Bär.